dazu, bevor ich jetzt für die Kinder bete, gibt es halt eine kleine Unterteilung. Das heißt, die Kindi-Kinder und die Grundschulkinder dürfen nach dem Gebet direkt mit der Audio runter in den Kinderprogramm. Und alle, die in der Waldorfschule sind, dürfen noch ein bisschen da bleiben und dann nach dem nächsten Punkt mit der Sophia runtergehen. Ja, Herr, ich danke dir einfach für das einzelne Kind, das heute da ist. Danke, dass du sie so wunderbar geschaffen hast. Danke, dass du sie mit Talenten einfach auch nach deinem Bilde geschaffen hast. Bitte segne das Kinderprogramm. Segne einfach die Zeit, die sie dort verbringen dürfen. Segne Christaude und Sophia. Und bitte, ja, lass sie einfach ganz viel Spaß erleben in dem Entdecken nach dir, deinem Wort, deine Liebe auch spüren. Amen. Ja, und für alle anderen haben wir ein kleines Anspiel vorbereitet. Es spielt in einer McJesus-Filiale. Also ein bisschen McDonald's nachempfunden, aber sie heißt McJesus. Und ja, da wollen wir euch einfach mal so zeigen, was denn die Kunden in dieser McJesus-Filiale so alles bestellen wollen. Wissen Sie, so einer, der meine Gebete immer erhört, denn ich habe eine lange Wunschliste. Ein Jesus, der mir nichts zustoßen lässt, wäre auch okay. Wissen Sie, ich mag Schmerzen überhaupt nicht. Schmusig, schnulziger Liebe? Ja. Vielen Dank.
Geben Sie mir den verurteilenden Jesus Nummer 5, ohne Gnade. Ja, und bitte noch mit extra viel Blitz und Donner. Ich wünsche mir nur eine bessere Welt. Eine Welt, wo es diese ganzen Prostituierten und Drogensüchtigen, Homosexuelle oder Meinschäften nicht gibt. Ja, hat etwas, wo ich andere verurteilen kann, ohne mich selbst schuldig zu machen.
Oh, da.
Jesus für 3 Euro, bitte.
Nicht zu viel.
Nicht zu viel. Ich muss auf meine Linie achten. Und es soll sich nicht zu viel ändern. Nicht zu viel, Jesus. Nicht, dass ich noch Missionar werden müsste. Oder ins Hoffnungshaus gehen müsste. Also schön gemütlich. Sachte, Piano. Wir haben nicht jeden Tag Bibel lesen müssen. Also nicht zu viel, Jesus.
dir viel von dem Thema, wie du Prof Jesu geprägt ist. Oder ich sage vielleicht besser, eine Zeit, in der viel von der Wiederkunft Jesu gesprochen wird. Viele Christen, mit denen ich rede, äußern ihre Überzeugung, dass wir mitten in der Endzeit sind. Sie glauben, dass die Wiederkunft Jesu unmittelbar bevorsteht und dass es nicht mehr lange dauern wird. Zu diesem Thema mag es ganz unterschiedliche Ansichten geben, aber wie auch immer man dazu steht, die Wiederkunft Jesu ist ein Thema, das Christen zu aller Zeit schon immer beschäftigt hat. Einmal ist Jesus schon gekommen. Damals hat er Wunder vollbracht. Er hat Krankheiten geheilt. Er hat böse Geister ausgetrieben und seine gute Nachricht verkündet. Dann erniedrigte er sich selbst und trug unsere Schuld am Kreuz. Er stand wieder auf von den Toten und fuhr wieder auf in den Himmel. Einmal ist Jesus also schon gekommen. Und einmal wird er wiederkommen. Wiederkunft, das ist die Hoffnung, mit der Jesus seine Jünger zurückließ. Die Hoffnung, dass er einmal wiederkommen und dann eine neue Zeit beginnen wird. Seitdem warten Christen aller Zeiten auf diese Wiederkunft. Auch wir warten auf die Wiederkunft. Aber das Anspiel, das wir gerade gesehen haben, das stellt uns diese Frage, was für ein Jesus erwarten wir bei der Wiederkunft? Ist es womöglich ein zurechtgebastelter Jesus, der unseren Vorstellungen entsprechen muss, den wir uns selbst zusammenbauen können und besorgen können, wie beim McJesus? Und wie sollen wir auf diese Wiederkunft warten? Was hilft uns dabei? Heute Morgen soll es etwas um dieses Thema gehen. Und dazu habe ich einen Text aus Jakobus 5 mitgebracht. Ich möchte vorlesen aus Jakobus 5, die Verse 7 bis 11a. So wartet nun geduldig, ihr Geschwister, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder und Schwestern, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glücklich, welche standhaft ausharren. Ganz zu Beginn ein paar Sätze zu dem Kontext von dieser Bibelstelle. Vor unserer heutigen Stelle geht es in Kapitel 4 um eine Warnung. Zuerst gibt es die Warnung vor Selbstsicherheit in Kapitel 4 und dann in Kapitel 5 vor unserer Stelle gibt es eine Warnung an gottlose Reiche. Themen, bei denen es viel um Vergänglichkeit geht, um selbstsichere Planung, die an einer ungewissen Zukunft scheitert. Reichtum, den man sich angesammelt hat, der dann einmal wertlos sein wird. Dieser Kontext stellt uns die Frage, was also hat Bestand? Diese Frage, was hat Bestand, ist für uns heute natürlich auch hochaktuell. Als wir vor 2 Wochen den 1. April hatten, war das im Internet voll mit Kommentaren der Art, wir brauchen dieses Jahr gar keinen Aprilscherz, denn auf dieser Welt gibt es gerade genug böse Scherze. Wir brauchen nicht noch einen Aprilscherz. Es ist genug. Die Welt kommt nicht zur Ruhe. Immer wieder erleben wir ganz unerwartete Entwicklungen. Seien es militärische Konflikte vor unserer Haustür oder im Nahen Osten. Die Sicherheit und der Frieden, in dem wir lange gelebt haben, ist scheinbar verschwunden. Und das erleben auch wir hier in Deutschland. Sei es durch steigende Preise, sei es durch Radikalisierung in der Politik, sei es durch Ausbreitung des Islam zum Beispiel. Vieles, was für uns als sicher und zuverlässig galt, ist auf einmal nicht mehr da oder hat sich geändert. Was hat Bestand? Was bleibt?
alles, was Bestand hat, ist Jesus Christus und seine kommende Wiederkunft. Und damit sind wir mitten in unserem Text. Jakobus gebrauchte den Vergleich mit einem Landmann oder auch einem Bauern, der sich um die Ernte bemüht und auf den Regen wartet. Er wartet auf die Frucht seiner Felder, ohne die er gar nicht überlegen kann. Aber dafür braucht er den lebensspendenden Regen. Er braucht den Frühregen, der die Erde bewässert und das Wachstum der Pflanzen ermöglicht. Und er braucht den Spätregen, der die Pflanzen vollends reifen lässt. Wie der Bauer auf den Regen wartet und weiß, dass dieser ihm die Ernte schenken wird, dürfen wir auf die Wiederkunft von Jesus warten und wissen, dass einmal eine neue Zeit anbrechen wird. Der Bauer wartet hier, weil er die Hoffnung auf die Ernte hat. Wann und ob der Regen kommt, hat er nicht in seiner Hand. Er wartet aus vertrauensvoller Erwartung und Abhängigkeit heraus. Der Theologe Paul Melsöhr schreibt dazu, das Warten des Bauern ist weder Trägheit noch hadernde Ungeduld, sondern zuversichtliches Harren. Wir dürfen auch warten, weil wir diese feste und unerschütterliche Hoffnung haben, dass Jesus sein Versprechen einmal erfüllen wird. Wie der Bauer haben auch wir die Umstände nicht in unserer Hand. Aber wir dürfen mit Zuversicht warten. Denn, so war schon damals die Erwartung, die Wiederkunft ist sehr nahe. Natürlich verging dann damals die Zeit. Die Jahre vergingen und es fand erstmal keine Wiederkunft statt. Da gab es viel Spott und auch Enttäuschungen, die sich im Laufe der Zeit immer wieder wiederholt hat. Denn seitdem gab es zahlreiche Versuche, den Zeitpunkt der Wiederkunft festzustellen. Viele Berechnungen, viele Auslegungen, dass man dann bereit ist. Es gab Christen, die setzten alles auf diese Zeitpunkte. Die verkauften alles, was sie hatten, was sie besaßen und wurden dann doch bitter enttäuscht. Dürfen wir da überhaupt noch von der Wiederkunft Jesu sprechen? Ja, das dürfen wir, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, der Zeitpunkt der Wiederkunft ist eben allen außer Jesus unbekannt. Und er wird voraussichtlich auch unbekannt bleiben. Wenn sie stattfindet, wird sie für viele unerwartet wie ein Dieb in der Nacht kommen. Wie Paulus es zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5, Vers 2 schreibt. Er schreibt dort, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Das ist der eine Grund. Er sagt uns, dass die Wiederkunft noch stattfinden wird. Und dass sie noch nicht stattgefunden hat, heißt einfach, dass sie noch stattfinden wird. Der zweite Grund ist, dass Jesus selbst es ist, der seine Wiederkunft versprochen hat. Er selbst hat versprochen, dass er mit Macht und Herrlichkeit wiederkommen und eine neue Zeit einleiten wird. Und das ist nicht das Versprechen von irgendjemandem, sondern das Versprechen von dem Jesus, der in Matthäus 24, Vers 35 sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir wissen nicht, wann die Wiederkunft von Jesus stattfinden wird, aber dass sie stattfinden wird, das wissen wir. Sie kann theoretisch heute oder morgen, in einem Jahr oder in weiter Zukunft stattfinden. Und deswegen, weil sie jederzeit stattfinden kann, ist sie auf eine gewisse Art und Weise immer nahe. Mir persönlich hat ein Vergleich sehr geholfen bei diesem Thema. Wer von euch kann mit diesem Bild was anfangen? Okay, dann erzähle ich nichts Bekanntes. Das ist ein Gedankenexperiment, das Schrödingers Katze genannt wird. Ein Modell, das entwickelt wurde, als man in der Quantenphysik so an die Grenzen stieß und merkte, es gibt Dinge, die kann man nicht zu 100% genau sagen oder feststellen. Und bei diesem Gedankenexperiment gibt es eine Kiste mit einer Katze drin. In dieser Kiste ist ein Geigerzähler, ein Atom und eine Vorrichtung, die eine Flasche mit Giftgas zerstören kann. Und der Gedanke ist dann einfach, irgendwann wird das Atom so und so viel Strahlung ausstrahlen, dass der Geigerzähler ausschlägt, was den Hammer auslöst, was dann die Flasche zerstört und was dann den Tod der Katze bedeuten würde. Aber weil die Kiste zu ist und man nicht weiß, wann diese Strahlung vom Atom kommen wird, ist die Katze im Inneren gleichzeitig tot und gleichzeitig lebendig. Und so ähnlich, finde ich, ist mit der Wiederkunft. Sie ist gleichzeitig sehr nahe und gleichzeitig sehr weit weg. Aber weil wir nicht wissen, wann genau sie sein wird, weil sie quasi vor der Haustür steht, bleibt sie immer nahe. So wie die Katze auch immer lebendig. Immer ein Stück weit lebendig, immer ein Stück weit tot bleibt. Denn an der Erwartung und dem Warten soll, dass die Christen damals in der Bibel hatten, das hat sich ja, daran hat sich auch für uns heute nichts geändert. Der Wiederkunft, die Erwartung der Wiederkunft bedeutet, wir leben mit dem Bewusstsein, dass der wiederkommende Jesus quasi vor der Tür steht. Für viele Christen hat das auch etwas Beängstigendes. Da fragt man sich dann, bin ich bereit für Jesu Wiederkunft? Sieht mein Leben entsprechend aus? Manchmal wird dann so gelebt, wie als ob man gerade an einem Pizza vorbeifährt. Ich glaube, das kennen wir alle, gell? Man achtet ganz genau darauf, dass man nicht zu schnell fährt. Man verlangsamt er noch ein bisschen. Das Tacho wird ganz genau im Blick behalten. Man schaut vorsichtig in die Richtung des Blitzers, dass er ja nichts aufblitzt. Und diese Sorge ist allgegenwärtig. Bin ich zu schnell? Bin ich im richtigen Tempo? Und so ähnlich kann es manchmal leider auch uns gehen, dass wir dann so ängstlich in unserem Leben sitzen und uns fragen, wie lebe ich? Wo habe ich Schuld auf mich geladen? Was, wenn Jesus jetzt wiederkommt? Wie kann ich vor Jesus stehen mit der Schuld, die mein Leben ist? Kann Jesus mich so akzeptieren? Wird er mich so akzeptieren? Auch mir ging es leider so. Und dann wird das Thema Wiederkunft von Jesus zu einem Thema, dass er unangenehm ist. Darüber möchte man da gar nicht so viel nachdenken, denn ich weiß ja gar nicht, ob ich bereit bin, ob ich wirklich gut genug bin. Aber das Spannende ist ja, wenn wir uns in der Bibel diese ganzen Texte über die Wiederkunft von Jesus anschauen, und das Neue Testament ist voll mit dieser Erwartung, dass Jesus sehr bald wiederkommen wird, dann sehen wir da kein Wort von Angst oder Unsicherheit, sondern Freude und Zuversicht. Ich glaube nicht, dass die damaligen Christen ein so viel besseres Leben als wir geführt haben. Ich glaube nicht, dass sie null Fehler in ihrem Leben hatten und dass sie nicht auch mal in ihrem Leben falsche Entscheidungen getroffen haben. Aber ich glaube, dass das den Christen damals keine Sorgen machte. Sie wussten sich in Jesus Christus vergeben und mit Gott versöhnt. Und deswegen konnten die mit aller Freude und in ihrer Unvollkommenheit mit Freude und Zuversicht auf Jesu Wiederkunft warten. Weil sie wussten, ich habe nichts zu befürchten. Ich darf gut genug sein in dem, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Auch wenn ich nicht vollkommen bin, auch wenn ich mal Schuld in meinem Leben habe, das ändert nichts daran, dass ich mit Gott versöhnt sein darf. Weil Jesu Wiederkunft dann automatisch bereit sein würde. Was in diesem Text auch vorkommt und was uns allerdings ablenken kann von diesem Blick auf Jesus, von dieser Freude und Zuversicht, ist das Gegeneinander seufzen. Wie das hier Jakobus ausdrückt. In diesem Seufzen machen wir uns zum Richter über andere. Wir seufzen über das, was jemand anderes getan hat, wie jemand anderes ist, was jemand anderes gesagt hat. Und wir machen uns selbst zu jemandem, der denkt, er kann darüber Rechenschaft verlangen. Der sagen kann, das war falsch, das war richtig. Dabei gibt es in der Bibel nur einen Richter, und das ist Jesus Christus. Aber wie schnell, und ich glaube, das kennen wir alle, sind wir nicht über jemanden frustriert, wenn er oder sie anders denkt als wir. Oder wenn er oder sie sich anders verhält, als wir es uns wünschen oder als wir es erwartet hätten. Wie schnell wird jemand für uns zu einer Störung, zu einem Feind, zu jemandem, über den wir seufzen, weil er oder sie anders denkt oder anders handelt als wir selbst. Aber weil wir alle nur in Jesus gerecht sind, weil wir alle seine Gnade brauchen, ist keiner von uns in der Position zu seufzen über andere. Fritz Grünzweig, ein anderer Theologe, hat das sehr schön ausgedrückt. Wenn wir den anderen richten, wenn wir gegen ihn seufzen, dann verlassen wir auch für uns selbst den Gnadenweg. Dann entscheiden wir uns quasi selbst, nicht mehr nach der Gnade zu leben, sondern nach Gesetz, nach Regeln, nach Dingen, die erfüllt werden müssen. Warten ist nicht immer leicht. Vor allem, wenn man nicht verstehen kann, warum etwas so lange dauert. Wenn man im Stau sitzt und nicht weiß, was da vorne vor sich geht, kann das sehr zäh und eintönig sein. Und ich glaube, das haben viele von uns schon mal erlebt. Warten kann manchmal ein Prozess sein, der viel Geduld braucht, der auch Leiden mit sich bringt. Und hier weist Jakobus auf die Propheten im Alten Testament hin, die das auch erlebten. Sie wurden auch oft wegen ihren unbequemen Botschaften abgelehnt und verfolgt. Denken wir zum Beispiel an Jeremia, der ins Gefängnis geschmissen wurde, weil er die Eroberung voraussagte. Denken wir an Jesaja, von dem überliefert ist, dass er irgendwann wegen seiner Botschaften zum Märtyrer wurde und ermordet wurde. Oder an viele andere Propheten. Gleichzeitig verkündigten diese Propheten ja Botschaften der Hoffnung, zum Beispiel, dass eine Wiederkunft aus der Gefangenschaft geben wird, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Botschaften, die sie sehnsüchtig erwarteten, von denen sie aber noch nichts sahen. Und sie erduldeten das und blieben treu. Jakobus stellt diese Propheten uns deswegen als Vorbilder vor. Sie glaubten das eine, erlebten das andere und gaben trotzdem nicht auf. Wir sind ja in einer ähnlichen Situation. Wir glauben, dass Jesus wiederkommen wird. Wir glauben, dass seit seinem Leben auf dieser Erde eine neue Zeit begonnen hat. Wie Jesus es auch sagte, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wir leben eine neue Zeit, eine Zeit, in der Jesus als König sein Amt angetreten hat und regiert. Das ist die eine Tatsache, die andere Realität. Aber dann erleben wir in unserem Leben auch eine ganz andere Realität. Wir leben auf dieser Welt, in unserem Land, vor unseren Haustüren, Leid, Verluste, Ungerechtigkeit, Missbrauch, körperliche und geistige Gewalt. Da erleben auch wir eine Spannung. Was macht das mit uns als Christen, wenn wir dieses Leid erleben und eigentlich wissen, dass Jesus der König ist? Wie gehen wir damit um? Was löst das in uns aus? Es gibt Christen, die an diesen Fragen verzweifelt sind, die darauf keine Antworten gefunden haben und deswegen aufhören mussten, an Jesus als Herrn und Retter zu glauben, weil diese unterschiedlichen Realitäten für sie nicht zusammengepasst haben. Zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ganz viele Menschen nicht mehr an einen Gott glauben wollten, nicht mehr an einen Gott glauben konnten, der so etwas zugelassen hat. Denn diese Realitäten, die passen ja nicht zusammen. Die passen nicht zusammen und deswegen gibt es diese Spannung, in der wir leben. Zwischen dem, was einmal sein wird und dem, was wir in hier und jetzt erleben. Bei Spannung muss ich an ein gespanntes Gummi denken. Und dieses Gummi, es ist nicht schlaff und gespannt, es ist nicht schlaff, sondern gespannt, weil es diese zwei unterschiedliche Punkte verbindet. Das Hier und Jetzt und das Kommende. So erleben wir es manchmal auch in unserem Leben. Und wer von uns sich schon mal gedehnt hat und nach oder vor dem Sport, der weiß, so eine Spannung aushalten, dehnen, das ist nicht leicht. Das tut weh, es zwickt, es zieht. Man kann auch schon auf mal in Schwitzen kommen und man ist sehr dankbar, wenn das Dehnen vorbei ist. Ich glaube, so ähnlich kann es mit dieser Spannung in unserem Leben sein. Aber ich denke auch, dass wir von der Bibel her nochmal eine andere Perspektive auf dieses Thema haben dürfen. Wir haben hier diese zwei Punkte, aber was passiert, wenn der eine Punkt, die eine Realität nicht mehr das Entscheidende ist, wenn sie quasi verschwindet? Was würde mit diesem Gummi passieren, wenn, sagen wir mal, diese Realität im Hier und Jetzt verschwinden würde? Na, wer hat eine Vermutung? Bleibt das Gummi dann so? Das passt, genau. Das passt. In welche Richtung passt es? In die Richtung oder in die Richtung? Ja, und wer weiß noch, in welche Richtung das war? Hier und Jetzt und? Die Wiederkunft, ja, die Zukunft, das Kommende. Aus der Spannung heraus fliegt das Gummi dann in diese andere Richtung. Und wenn das Hier und Jetzt nicht mehr das Entscheidende ist, wenn das Hier und Jetzt nicht mehr dieses Gewicht hat, wenn wir wissen, in welche Richtung es geht, dann wird die Spannung ein bisschen erträglicher und es geht in die Richtung des anderen Punktes. Sie geht in die Richtung, in Richtung des Kreuzes, in Richtung der Wiederkunft von Jesus, in Richtung der neuen Realität, auf der wir zuleben dürfen. Denn wir leben diese Spannung oft sehr negativ wahr. Dieses Warten müssen noch nicht haben. Aber ich möchte dazu ermutigen, dass wir unseren Blickwinkel ein bisschen verändern und diese Spannung positiv ausfüllen, sage ich mal. Indem wir uns auf das freuen, was einmal anders sein wird. Indem wir mit Vorfreude und Zuversicht auf diese Zukunft hinlegen, auch mit großen Erwartungen leben dürfen. Ich finde das schön, wie wir da gerade singen durften, wie wir da diese verschiedenen kleinen Strophen singen durften. Herr, komm wieder. Im Hinblick auf die Natur, die fleht, im Hinblick auf andere Dinge, die stattfinden. Dass wir diese Zuversicht, diese Erwartung in unser Leben haben dürfen. Einmal wird das Leiden enden, einmal wird Ungerechtigkeit enden, einmal wird diese Ungewissheit enden, einmal wird eine neue Zeit beginnen. Das darf uns durchaus diese Freude und Zuversicht geben. Eine Freude und Zuversicht, von der wir auch weitererzählen dürfen. Natürlich bleibt diese Spannung. Wir erleben immer noch viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt, viel Gewalt, sodass man manchmal gar keine Lust mehr hat, Nachrichten anzuschauen. Aber die Spannung ist nicht mehr die gleiche, wenn wir wissen, auf welche Richtung es für uns zugeht. Wenn es auf Jesus Christus zugeht, der am Kreuz den Weg bereitet hat. In den vorherigen Anspielen haben wir mit Jesus erlebt. Und da wurde diese herausfordernde Frage gestellt, welchen Jesus erwartest du? Wir haben haben in diesem Anspiel gesehen, wie es dazu kommen kann, dass man sich quasi aus Wunschvorstellungen einen Jesus zusammenbastelt. Und dann gibt es eine ganz gute Tüte. Meiner hat da so ein bisschen was reingemacht, damit das nicht so leer aussieht. Und das kann ja manchmal passieren. Dann bastle ich meinen Jesus zusammen, der meine Wünsche immer erfüllt. Einen Jesus, der nie etwas von mir in meinem Leben erwarten wird. Einen Jesus, der nur über die Leute schlecht denkt, über die auch ich schlecht denke, über die Dinge, die nur ich schlecht denke. Und ich habe einen eigenen Jesus zusammengebaut. Wir haben unterschiedliche Arten von Jesus gesehen. Einen zuckersüßen Jesus, einen weichspülen, wohlfühlen Jesus, einen Terminator Jesus. Aber ganz offensichtlich ist keiner davon der echte Jesus, wie er einmal wiederkommen wird. Während meiner Bibelschulzeit bin ich während der Trimesterferien immer nach Hause gefahren mit dem Zug, mit der Deutschen Bahn, und jeder weiß, was das bedeutet. Ja, gell, Verspätung, ausgefallene Verbindungen, vollkommene Unzuverlässigkeit. Und in der Regel gab es auch immer bei einer Fahrt, bei dem einen oder anderen Punkt eine Verspätung. So erlebte ich es auch an einer Fahrt zur Bibelschule hin, und dann war ich froh, dass der Anschlusszug noch da ist. Aber als er dann losfuhr, merkte ich, dieser Zug war zwar zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, aber es war nicht mein Zug. Der hatte ein ganz anderes Ziel. Ich war nur dankbar gewesen, dass da noch ein Zug steht. Ich habe nicht groß nachgelesen, wohin der fährt, und bin einfach eingestiegen und war dann drin. Mit Wunschvorstellungen von Jesus kann das ähnlich sein. Das sieht etwas ganz ähnlich aus, scheint in die gleiche Richtung zu gehen, und dann fällt es doch ganz woanders hin. Nicht in die Richtung der Wiederkunft von Jesus, sondern mitten ins Nirgendland. Ich weiß gar nicht wohin. Ich glaube, bei solchen Wunschvorstellungen haben wir es oft mit Vereinfachungen zu tun. Wir versuchen gleich manche Dinge einfacher zu machen für uns. Und Vereinfachungen sind ja gemütlich. Es ist leichter, wenn man manche Dinge alle in den gleichen Topf steckt. Es ist leichter, wenn wir nur die Seite von Jesus betonen und sehen und die andere vielleicht nicht. Vereinfachungen lassen Dinge so einfach aussehen. Sie bewahren uns manchmal davor, uns mit unbequemen Realitäten auseinanderzusetzen oder unser Denken oder womöglich uns selbst zu ändern aus einer neuen inneren Überzeugung heraus. Als ich damals im falschen Zug war, da war es einfacher. Die Schaffnerin verstand die Situation, die schrieb mein Ticket um und ich kam dann irgendwann bei der Bibelschule an. Beim falschen Jesus ist das nicht so einfach. Denn es gibt ja nur einen echten Jesus. Es gibt nur einen Jesus, der dir deine Schuld vergeben hat. Es gibt nur einen Jesus, der wiederkommen wird und der dir neues und ewiges Leben schenkt. Dieser Jesus liebt dich mehr, als du es dir jeweils denken könntest, und er hat mehr Geduld mit dir, als du es jeweils erwarten könntest. Er hat einen größeren Plan mit dir, als du es dir manchmal vielleicht erträumen könntest. Er fordert aber auch mehr von dir, als du es dir manchmal denkst. Jesus will mehr von dir als nur bestimmte Zeiten oder bestimmte Handlungen. Er will dein innerstes Wesen, weil er dich aus seinem innersten Wesen herausnimmt. Er möchte dein Ein und Alles sein, denn das bedeutet wahre Liebe. C.S. Lewis schrieb einmal ein provokantes Zitat über Liebe. Er schrieb: Von allen Mächten verzeiht die Liebe am meisten, aber sie entschuldigt am wenigsten. Sie erfreut sich ein wenig, aber sie verlangt alles. Ist das nicht das, was wirkliche, tiefgehende Liebe ausmacht? Eine Liebe, die nicht ein bisschen möchte, nicht eine Liebe, die die ganze Zeit nur am Entschuldigen ist, und Ausreden suchen ist, sondern eine Liebe, die alles verlangt. Eine Liebe, die nicht entschuldigt, sondern sich wünscht. Diese Liebe fängt mir bei Jesus Christus. Jesus liebt dich, er liebt mich mehr als alles andere. Und er hat mehr Geduld und Gnade mit dir und mir als jeder andere. Wir haben uns angeschaut, was in Jakobus 5, 7 bis 11 über das Warten auf die Wiederkunft geschrieben ist. Wir haben gesehen, dass wir da ermutigt werden, mit Zuversicht und Ausdauer auf Jesu Wiederkunft zu warten. Wir haben uns auch die Frage gestellt, an welchen Jesus glauben wir, welchen Jesus erwarten wir? Oder anders formuliert, welchem Jesus vertraue ich meine Zukunft und meine Hoffnung an? Basteln oder wünschen wir uns selbst einen Jesus nach unseren eigenen Wunschvorstellungen zusammen, dann können wir früher oder später nur enttäuscht sein. Enttäuscht werden. Denn nur ein Jesus, der echte Jesus, wird wiederkommen und diese neue Zeit einleiten. Und das ist der Jesus, wie er uns in der Bibel vorgestellt wird und wie wir ihn auch in unserem Leben kennenlernen und erleben dürfen. Ich bete. Jesus Christus, danke, dass du echt bist und das auf deine Worte verlassen ist. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du einmal wiederkommen wirst und dass du eine ganz neue Zeit einleiten wirst. Danke, dass wir an deinem Versprechen festhalten dürfen. Auch dann, wenn die Dinge hier auf der Welt in unserem Leben so ganz anders aussehen. Wenn da so viele Dinge stattfinden, die nicht zusammenpassen mit der Realität, dass du der wiederkommende König bist. Aber danke, dass du dein Wort halten wirst. Danke, dass du kommen wirst. Und ich bitte dich darum, dass du uns diese Kraft, diese Ausdauer, diese Kreativität schenkst, dass wir diese Spannung in unserem Leben immer wieder aushalten dürfen. Dass wir mit dieser Spannung zu dir kommen dürfen und erleben dürfen, es geht auf dich zu. Wir dürfen auf dich zuleben, auf deine Wiederkunft zuleben, auf das ewige Leben zu leben. Danke, dass du uns diese Zuversicht und Freude schenkst. Danke, dass du der echte Jesus bist, der wirklich den Unterschied macht. Und dass wir keinen Zukunfts-Jesus brauchen, keinen Terminator-Jesus brauchen, keinen weichgespülten Jesus brauchen, weil du der echte bist. Der, der wiederkommen wird. Der, vor dem wir einmal face to face stehen werden. Der, auf den wir hier und jetzt schon unsere